Markus Neidhardt ist für viele der Inbegriff authentischer antiker Repliken. Seine Arbeiten sind nicht nur handwerklich auf höchstem Niveau, sie erzählen Geschichten. Oft sind es Stücke, die überraschen, manchmal schmunzeln lassen und immer einen besonderen Blick auf die Antike ermöglichen. Was Markus herstellt, ist selten gewöhnlich. Seine Objekte bewegen sich zwischen archäologischer Präzision und einem feinen Augenzwinkern, Humor ganz im Sinne der römischen Originale. Wir freuen uns besonders, dass er bereits zum zweiten Mal bei uns im Römischen Freilichtmuseum Hechingenstein zu Gast ist. Schon im vergangenen Jahr war er Teil unseres Herbstevents Römer im Schein der Fackeln und auch in diesem Oktober wird er wieder hoffentlich mit seinen außergewöhnlichen Repliken vor Ort sein. Ein Besuch lohnt sich, denn bei Markus bekommt man nicht nur ein Objekt, sondern immer auch ein Stück gelebte Geschichte.
Gladiator mit dieser etwas sexualisierten Darstellung ist dann, dass man auch generell noch mal so eine Kurve kriegt zur Sexualität in der Antike, wie das damals gesehen wurde und so weiter.
Okay. Ja, ist eine gute Idee. Dann fangen wir doch mal an. Also Markus, wir haben ja, ich habe ja wieder was Schönes bei dir gefunden für meine persönliche Sammlung. Und zwar ist es ein Gladiator. Was stellt es dar, beziehungsweise was war die Funktion von dem Teil?
Ja, also dieses kleine Glockenspiel, also auf Römisch Tintinnabulum, das ist also ein bisschen eine Lautmalerei, dieses Klingeln von dem Glöckchen wird damit eben auch ein bisschen im Namen wiedergespiegelt, war eigentlich eine Türglocke oder auch ein Windspiel, das also wirklich klingeln sollte, wenn die Tür aufgeht oder wenn man im Garten gesessen hat, mit der Funktion, dass das Klingeln der Glöckchen die bösen Geister vertreiben sollte. Also es war ein Glücksbringer und der entsprechend bei Besuchen, wenn jetzt Leute zur Tür reingekommen sind, dann das Böse fernhalten sollte. Also rein von der Funktion her ist es natürlich ist ein Funktionsteil, klar. Aber die Darstellung von diesem Gladiator, genau genommen eines Bestiariuses, eines Tierkämpfers, ist schon sehr außergewöhnlich. Also man hat im Prinzip hier eine Darstellung, wo der Phallus dieses Gladiators als wildes Raubtier ausgestaltet ist. Und das zeigt also ganz klar so ein bisschen humoristisch, dass in jedem Mann ein wildes Tier steckt und dieser wilde Trieb seines Phalluses dann irgendwie gezähmt werden muss. Also der Gladiator hat hier das Schwert erhoben und versucht also seinen Trieb, dieses wilde Tier, in den Griff zu bekommen.
Und wo hast du die Idee für dieses Stück gefunden?
Diese Tintinnabula sind jetzt keine seltenen Fundstücke. Also es gibt eine richtige Fundgattung davon, die mehr oder weniger klar als Phallus gestaltet sind. Und es gibt in Neapel im Archäologischen Nationalmuseum ein Geheimkabinett, das also voll ist von diesen frivolen Fundstücken. Witzigerweise hat es so eine eigene Geschichte. Also es geht zurück auf eine Sammlung der Bourbonen, die in Neapel geherrscht haben und dann auch im 18. Jahrhundert als erste Herculaneum und Pompeji ausgegraben haben. Dieses Geheimkabinett war ursprünglich wirklich nur für Männer zugänglich und wurde nur ausgewählten Freunden des Adelshauses zugänglich gemacht. Und witzigerweise war es wirklich so, dass dann selbst in der Neuzeit, also zwischen 1860 und 1960, diese Sammlung wirklich der Öffentlichkeit nicht zugänglich war, sondern nur für Forscher, für Wissenschaftler zur Untersuchung geöffnet wurde. Und erst im Jahr 2000 wurde diese Geheimsammlung dann wirklich zugänglich gemacht für die Besucher des Museums, sind aber immer noch aktuell mit Altersbeschränkungen ja, entsprechend versehen, dass dann wirklich der Jugendschutz so ein bisschen auch seinen Tribut erhält.
Also quasi immer nur eine gewisse Prüderie. Wie war das eigentlich bei der Römer? Was hatten die für eine Einstellung zur Sexualität?
Ja, also als die Bourbonen das gefunden haben, war es also ganz klar Pornografie. Aber in der Antike war der Rang dann doch ein bisschen anders. Also in der Antike war die Sexualisierung eigentlich allgegenwärtig. Also man hat diese Phallusanhänger durchaus am Pferdegeschirr getragen, auf Fingerringen abgebildet, als Wegweiser genommen. Der Phallus an sich war also immer ein Symbol des Glücks und auch wie die Tinit Labula ein Symbol, das das Unheil fernhalten sollte. Also ich habe gerade gestern ein ganz witziges Emblem gesehen. Das stammt aus Nordafrika, ist also kein Phänomen, das wirklich auf die Vesuvstädte beschränkt ist. Da hat man also auch einen Phallus an der Wand gehabt, der von einem Auge angegriffen wurde, auf dem ein Skorpion sitzt. Also eine Anspielung auf den bösen Blick. Und es war dann so, dass der Phallus dann im Prinzip in das Auge spuckt und dann damit den bösen Blick neutralisiert. Also eine ganz klare Symbolik, die für uns heute dann so eine gewisse Grenze überschreitet, aber in der Antike durchaus allgegenwärtig war.
Das ist ja jetzt der Gladiator, das ist ja nicht das Einzige. Du hast ja nochmal ein paar wie heißt das nochmal?
Tintinnabulum.
Ein Tintinnabulum in deinem Sortiment. Das geht ja in die gleiche Richtung oder ja, in eine ähnliche Richtung.
Also hier hat man auch eine Phallus-Darstellung und der Phallus hat eine eigene Personifikation. Der bekommt also auch Beine, der kann dann laufen und rennen. Manche haben auch Flügel, mit denen sie fliegen können. Und auf diesem speziellen Stück sitzt auch eine Reiterin rücklitz drauf, wie auf einem Pferd und hält dann einen Siegerkranz über den Penis. Ja, also das ist dann wirklich so, auch in der Antike sicherlich nicht nur ein reines Funktionsteil war, sondern auch auf den Humor der Antike dann auch anspielt. Diese Phallusdarstellungen sind in der Antike eigentlich wirklich allgegenwärtig und zeigt halt, dass, wie ich schon gesagt habe, das Sexuelle im römischen Leben durchaus offensichtlicher war, als man es heute vielleicht kennt. Man muss aber einsehen, dass die Sexualität in der Antike durchaus eine Männersache war. Also das, was den Männern gestattet wurde, war den Frauen noch lange nicht erlaubt. Also wenn eine Frau geheiratet hat, dann ist sie quasi in den Besitz von ihrem Vater, in den Besitz des Mannes übergegangen und hatte von der sexuellen Freiheit jetzt nicht wirklich viel. Also eine Frau, die Ehebruch beging, die musste mit härtesten Strafen bis hin zur Todesstrafe rechnen. Bei Männern wurde also ein anderes Maß angelegt. Das war dann wirklich so, dass Liebe, Sexualität und Ehe nicht viel miteinander zu tun hatten. Also es gab in Pompeji dann öffentliches Bordell und im Grunde konnte man sexuelle Dienstleistungen überall erwerben, im Hinterzimmer von Tavernen. Das war also wirklich allgegenwärtig. Man hat dann auch entsprechende Graffiti gefunden und auch sexuelle Darstellungen in den Badeanlagen. Die Freiheit der Sexualität war eine Freiheit der Sexualität der Männer.
Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war es bei den Männern so, da war Homoerotik erlaubt von den Griechen her, von der griechischen Kultur. Jetzt bei der Frau hat sich die Frage eigentlich gar nicht gestellt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Nicht unbedingt. Nein, also die Römer fanden Homoerotik jetzt nicht so schlimm, wie es bei uns noch vor wenigen Jahrzehnten gewesen ist. Wenn man von griechischen Quellen ausgeht, war das auch durchaus eine normale Geschichte. Und wenn man sich aus der Sicht eines reichen Römers sieht, der wirklich Sklaven hatte, war Sexualität eine Dienstleistung. Man hat sich eben genommen, was man wollte oder konnte. Und das war durchaus auch eine relativ normale Geschichte, da wirklich sich zu bedienen, wonach man gerade Lust hatte. Denn Sklave in der Antike war wie ein Besitztum. Da konnte man wirklich mit anstellen, was man wollte.
Jetzt um nochmal zurück auf den Gladiator zu kommen. Wie hast du den gefunden? Warst du da in Neapel, hast 30 gemacht oder hast du es irgendwie im Buch entdeckt? Oder wie kam das dazu, dass du gesagt hast, den will ich jetzt als Stück machen?
Ja, tatsächlich habe ich das Stück schon vor vielen Jahren, muss irgendwie Ende der 90er gewesen sein, im Archäologischen Nationalmuseum persönlich gesehen. Also da war dieses Keimkabinett gerade für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen, mit reglementierten Öffnungszeiten damals sogar. Und das ist natürlich eins der wichtigsten Ausstellungsstücke, die auch dort zu sehen sind. Also mit das Kernstück der Sammlung ist im Original auch ein bisschen größer, als ich es hier gemacht habe. Und seitdem schwebt das so ein bisschen bei mir immer im Hinterkopf. Das ist von der Arbeit aber wirklich so immens gewesen, dass die Ausgestaltung wirklich lange, lange warten musste. Und dann hat es halt irgendwann mal wirklich gepasst, dass ich zeitlich das investieren konnte, dieses Modell zu erstellen für dieses Tintinnabulum. Mittlerweile hat man auch dann über das Internet sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Detailfotos zu bekommen. Und Bücher über die antike erotische Kunst sind auch vielfältig verfügbar. Dadurch war die Quellenlage sehr gut, um da eine gute Nachbildung machen zu können.
Also hast du quasi dieses ganze Stück komplett nachmodelliert. Es ist kein Abguss von der Vorlage, sondern das hast du direkt in Ton oder in einem Urmodell, sagen wir so, modelliert und dann quasi abgegossen. Also schon sehr aufwendig alles.
Ja, also man hat natürlich bei solchen Sachen keine Möglichkeit, da irgendwie ans Original zu kommen. Das fällt unter Nationalschatz und so gut sind meine Beziehungen nach Italien dummerweise leider nicht, dass man jetzt sowas wirklich als Kopie dann in die Hände bekommen könnte. So 3D-Scans sind eventuell eine Möglichkeit, um das modern machen zu können, aber auch die Möglichkeit gibt es von dem Stück leider nicht. Also da war wirklich die Vorgabe, das Stück von der Hand zu modellieren. Das passiert meistens in Wachs, dass man dann direkt ausschmelzen und gießen kann. Und von dem ersten Rohling kann man dann eine Abformung machen, eine Silikonform, wo man dann die Wachsmodelle für den Serienguss dann anfertigen kann.
Und wie lange hast du gebraucht, um dieses Modell, das Urmodell zu erstellen, das zu modellieren?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Das ist jetzt kein Projekt, das zügig an einem Stück durchgeführt worden ist, sondern da wurde immer ein kleines bisschen dran gearbeitet. Ich habe ja dann auch solche Veranstaltungen vorzubereiten. Ich muss Bestellungen abarbeiten und die Muße, die muss immer so stündchenweise abgeknapst werden. Also ich schätze mal, dass das vielleicht so 20 Stunden fürs Ummodell waren, die man da investiert. Ja, man hat dann immer so kleine Details. Also das Witzige dabei ist ja, dass man wirklich dann bei den Gladiatoren auch die Tunika erkennen kann. Dass also eine Tunika exsommen ist, die auf dem Rücken geknotet ist. Der Faltenwurf muss dann entsprechend ausgearbeitet werden. Man hat die Polsterung an den Beinen, wo man sieht, dass Arme und Beine im Kampf gegen Bestien, gegen wilde Tiere geschützt waren. Also die Kopfbedeckung ist singulär. Also alleine schon die Darstellung an sich dieses Bestiarius, dieses Tierkämpfers, ist für archäologische Verhältnisse schon eine wahre Fundgrube.
Und jetzt die wichtigste Frage. Wo findet man das?
Ja, man findet es im Webshop bei mir unter www.replik-shop.de. Man muss natürlich mit ein bisschen Lieferzeit rechnen. Solche Sachen sind bei mir im Normalfall nicht auf Lager, weil auch die Herstellung, selbst wenn jetzt die Form existiert, immer doch einige Zeit in Anspruch nimmt. Und bis diese ganzen Details, wie auch die Glöckchen gegossen und montiert sind, da muss man schon mal so 4 Wochen Vorlauf in etwa einplanen, bis das fertig ist.
Okay, super. Dann schön, dass du mit dabei warst. Und ich wünsche dir dann noch einen ganz tollen Tag hier bei uns auf der Römer im Schein der Fackeln in Stein. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Wenn euch solche außergewöhnlichen Stücke genauso faszinieren wie uns, dann lohnt sich ein Blick auf unser Hauptevent Römer im Schein der Fackeln hier im Römischen Freilichtmuseum Hechingen in Stein. Markus Neidhardt war bereits im vergangenen Jahr bei uns zu Gast und hat mit seinen Arbeiten viele Besucher begeistert. Wir hoffen sehr, dass er auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein wird. Denn seine Repliken sind mehr als nur Objekte. Sie verbinden handwerkliche Präzision mit einem feinen Augenzwinkern und machen die Welt der Antike auf ganz besondere Weise lebendig. Vielleicht begegnet ihr ihm ja im Oktober wieder bei uns im Museum. Valete und bis bald bei den Römern.